Hallo, Servus und 99 Retrobande. Schön, dass ihr zur Folge 42 des Retrotastisch Podcast eingeschaltet habt. Heute sprechen über das Thema Rar-Selten-Wertanlage, Videospiele und ihre Preise für euch. Euer Gastgeber, denen ist die Legende, Christoph, das Z steht für erbärmlich, der alte Retro-Schwede Molkon und der verlorene Sohn Carsten. Und nun geht sie ab die wilde Fahrt. Begrüßt mit einem tosenden Applaus eure Podcaster des Vertrauens.
Hallo und herzlich willkommen.
Das war ja erbärmlich.
Hast du immer noch so ein China-Telefon?
Meine Fresse.
Stephen Hawking dreht sich gerade im Grab
mit dem richtig. Aber gegen den Uhrzeigersinn, ne?
Mann, ja. Ich habe mir so viel Mühe für euch gegeben.
Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich.
Ja, so, ich habe auch noch
akzeptabel gewesen.
Genau, das war gut, ne? Schön, dass ihr da seid.
Wollen wir eine Dschungelbucheinlage machen? Ich bin der König im Affenstand. Wenn es wirkt. Nee, nicht. Gut.
Abgelehnt. Ja. Hätten sie hier nicht aus.
Alles in Ordnung.
Was?
So, alles in Ordnung. So, wir sprechen heute über das Thema Videospiele.
Echt?
Oder wie wir es immer so schön sagen, rar selten Wertanlage. Ne? Kaufen und verkaufen. Nee. Und
echt? Machen wir das dick.
Genau. Und über den heiligen Gral der VGA-Spiele.
Die Minzigkeit.
Die Minzigkeit. Die Minzigkeit. Die Minzigkeit des Grauens. Wir sprechen darüber, wie sich Videospiele und dessen Preise in den ganzen Jahren verändert haben oder auch nicht. Wie das für uns früher war und heute war. Wie die Wertschätzung früher und heute war. Warum wir heute so viel Geld für gewisse Dinge ausgeben, obwohl es total dumm ist. Und da wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und ich glaube, da haben wir sehr viel zu besprechen. Deswegen könnte es sein, dass es entweder eine längere Folge wird oder wir sogar einen zweiten Teil daraus machen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr unser Dennis eskaliert bei dem einen oder anderen Thema.
Ach ja. Bitte? Trödelmärkte haben wir vergessen.
Trödelmärkte sind auch mit dabei. Seid ihr diejenigen, die für 50 Cent völlig werthaltige Spiele kaufen und euch damit brüstet, andere betrogen zu haben, dann schaltet ihr bitte jetzt ab. Danke.
Ich bin weg. Tschüss.
Es geht schon wieder los. Über dieser Folge klebt der große Schild. Wir sollten eigentlich so ein Schild, das sieht man natürlich nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber eigentlich müsst ihr euch vorstellen, da blinkt jetzt ganz groß dieses Schild subjektiv drüber. Subjektiv,
natürlich.
Subjektiv. Ne?
Der Disclaimer ist noch nicht beendet. Wir werden Arschlöcher als Arschlöcher betiteln. Da gibt es kein Vergehen bei. Wir werden,
soll ich die wegpiepen dann?
Nein, alles gut. Wir haben alles disclaimed. Also wir werden hier lieben, haten, beleidigen, uns ärgern, in Nostalgie schwelgen. Naja, und das Geschwafel von Chris ertragen. So, das sind so die wichtigen Punkte heute.
Ja, mein Geschwafel, dann also kann ich ja anfangen. Ich habe jetzt erstmal einen Monolog für 4 Stunden vorbereitet.
Nein, du sagst uns erstmal, damit wir da schön reinkommen. Was war das letzte Spiel, was du gespielt hast?
Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, das war gerade eben GTA Online.
Oh. Gut. Ich auch, mit Grissel zusammen. So, genau. Dennis, du bist dran.
Ja, mach ich. So, ihr habt ja gesehen, ich habe mir ja ein paar neue Spiele gekauft. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe gespielt.
Das letzte, was du gespielt hast.
Nein. Jetzt habe ich mehrere Fernseher.
Er hat die letzten Spiele alle gleichzeitig gespielt, weil er so viele Geräte zu Hause hat, die er gleichzeitig nutzen kann.
Ich bin Oktopus.
Chameleon Augen.
So, und einen langen Dödel, nein. Auf jeden Fall, ich habe. Piep. So, wir haben. Ich habe ja das Contra 3 gekriegt für den Super Nintendo. Und Gott verdammte Scheiße, ist das Spiel gut. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Ne? Also das ist ja aber wirklich knackweg rund. Und eine lange Odyssee ist zu Ende. Ein langes Hunting, denn ich habe In the Hunt endlich für die PlayStation 1 bekommen. Praktisch Metal Slug unter Wasser. Ja, Dennis, ich weiß, du weißt nicht, was Metal Slug ist. Ist okay. Ist so wie Tetris. So, auf jeden Fall, das war klasse. Nee, das habe ich zuletzt gespielt und top.
Wen hast du gehabt? Ethan Hunt? Aber der ist doch bei Mission Impossible dabei, ne?
Boah. Ethan Hunt, Alter. Bei mir hast du erbärmlich gesagt, ich glaube, du toppst das noch.
Das war wirklich flach. Das war echt flach.
Die Wortwitzkasse rotiert schon wieder.
Ja, das war 180 Grad at its best, Alter.
Ja, ja. Und 360 dabei.
Gab es überhaupt außer auf dem N64 ein gutes Mission Impossible Spiel? Also nicht, dass das jetzt besonders gut war, aber
ich glaube, das sagen, gut auf dem N64.
Die Frage ist, wie viele N64-Spiele gab es? Nein, wie viele Mission Impossible-Spiele gab es überhaupt? Also, vielleicht wirst du
noch sagen. Er gehört zu Scientology.
Ja. Echt jetzt?
Ja. Ja.
Und das heißt jetzt für die Spiele was?
Weiß ich nicht. Ich wollte das nur mal.
Du wolltest weiter. Einfach nur mal erwähnen. Also es gibt, wenn ich mal gegoogelt habe, es gibt vier Mission Impossible-Spiele. Aus den
alle für den N64.
Alle für den aus den 90ern und Anfang 2000er. Für Game Boy Advance gab es eins. Das erschien so Mitte 2000er. 1990. Mission Impossible. Basierend auf der alten Serie natürlich. Da war noch nichts mit. Mhm. Keine Ahnung, welche Plattform das jetzt ist. Auf die Schnelle finde ich das jetzt nicht raus. 1998 gab es noch eins. Nee, das wollen wir jetzt schon wissen.
Nein.
Da, das ist das für N64, genau.
Nein.
Expect the Impossible. 1998 erschien das für Nintendo 64 und PlayStation. Also es gab es auch für die PlayStation. Und ich sehe gerade Bilder und es sieht echt schlecht aus.
Ich glaube, ich habe das sogar.
Hab die Bewertung ist so mittelmäßig.
Das lag bestimmt bei einem der meinen Grabbeltische. Ja, ja, richtig.
Beim 2000 erschien das letzte Spiel, das war dann für den Game Boy Color. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche Spiel, nur in schlechter. Ja.
Komm, ich nehm den Bogen, für einen Fünfer kannst du es nicht liegen lassen.
Ich glaube auch, Mission Impossible für den N64 ist so ein klassischer Fatur bei der N64-Sammlung. Man denkt sich so, ey, komm, ich hab GoldenEye, dann kann nur N64 Mission Impossible gar nicht so schlecht sein, für einen Fünfer kann ich es nicht liegen lassen. Zack, ist es in der Sammlung und eigentlich ist es scheiße. Also ich glaube, so kommt man an Mission Impossible fürs N64.
Wahrscheinlich.
War bei mir so, ja.
Ja.
Genau. So, was hast du zuletzt gespielt, Carsten?
Ich habe zuletzt gespielt auf dem Neo Geo Pocket Color. Jetzt wird's kurios.
Alter, jetzt geht das wieder los. Genau, der Bonze immer.
Wieso der Bonze? Wollen wir jetzt schon über Preise reden? Wollt ihr wissen, was ich dafür gezahlt habe?
Nein, will ich gar nicht wissen.
Nein, wollte ich auch wissen. Also 2-1. Weil es ist nicht viel. Ich hab dafür tatsächlich aus Japan directly in my face importiert 80 Euro gezahlt.
Hast du da irgendeinen Typen auf dem Trödelmarkt abgeschwatzt? Ist nichts wert.
Hast du wieder mit deinen kleinen Händen große Sachen angefasst?
Ja, genau, habe ich. Ich hab einfach nett geredet mit eBay-Verkäufern. Nein, es war gar nicht so teuer tatsächlich. Und das ist ein super Zustand. Egal. Dafür habe ich mir dann noch ein Spiel dazu bestellt. Zweites ist unterwegs, weil es gibt nicht so viele Spiele dafür, die mich interessieren, aber leider sind die Spiele dafür alle auch nicht gerade so kostengünstig. Das heißt, meine goldene Regel, die ich schon lange an den Haken gehängt habe, ich hatte ja mal ganz früher die Regel, als ich angefangen habe zu sammeln, jedes Spiel unterm Zehner oder ein Zehner. Ich kann nur sagen, ne? So. Habe ich mir jetzt also auch noch Metal Slug First Mission bestellt, beziehungsweise geholt. Und das macht richtig Bock. Also, obwohl das ja so von der grafischen Qualität und auch von der Power her so ungefähr, man möge mich jetzt schlagen, vergleichbar ist, ganz knapp mit einem Game Boy Color, vielleicht ein bisschen schwächer, ist das ein richtig cooles Handheld-Metal Slug. Auch wenn Dennis immer noch nicht weiß, was Metal Slug ist. Aber egal, auf jeden Fall.
Doch, das ist so ein Sidescroller-Ding, sowas wie Contra und so. Ich weiß schon, was das ist. Aber ich mag das Genre nicht, weil ich dafür zu schlecht bin.
Ist auf jeden Fall richtig bockig. Und das Coole daran ist, es ist, da Metal Slug ja ursprünglich mal aus der, ja, mehr oder weniger Arcade-Ecke kommt und man da ja die Leute quasi bei der Stange halten wollte und sich selber die Kasse hat klingeln lassen wollen, ist das ja so ein One-Shot, One-Death-Spiel. Und man war ja natürlich sofort immer tot und musste immer ordentlich Coins nachschieben. Bei dieser Handheld-Variante hat man dann doch eine Live-Bar, was ganz nett ist. Man beißt nicht sofort ins Gras und hat so ein bisschen mehr Spielraum. Ist ganz nett im Handheld-Modus da, sich dann durchzudaddeln. Ja, sehr cool. Macht Bock. Und war auch gar nicht so teuer. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie da verschuldet und musste eine zweite Hypothek aufs Haus ausnehmen, nur um ein Neo Geo Pocket Spiel zu besitzen. Also von daher.
Wenn du überhaupt ein Haus hast, erzähl doch nicht so einen Kram, ey. Nachher denken die Leute, wir sind reich hier.
Ja, nee, das stimmt. Das wollen wir gar nicht aufkommen lassen. Ja.
Ich habe übrigens, du hast mich angefixt, Carsten. Ich werde mir auch einen kaufen.
Aber bitte Color, mach nicht den Fehler und hol dir die Color-Version. Achso, hast du schon.
Die spannende Frage, was hast du für das Spiel bezahlt?
Für das Spiel habe ich bezahlt, warte, jetzt muss ich umrechnen, von Dollar in Euro. Für Spiel habe ich bezahlt nach, nochmal ein bisschen nachverhandeln, ich meine 25 oder 26 Euro.
Was? Für ein Metal Slug 26? Ja, sicher. Auf welchem Flohmarkt hast du das gefunden?
Ja, aber eins. Soll ich dir mal sagen, was Metal Slug Second Mission kostet? Für Neo Geo Pocket?
Ja, warte, ich sehe es gerade.
Ja, ja, ist gut. Übrigens auch mal...
Das kriege ich nicht, mal, wahrscheinlich.
Es gab übrigens auch mal Metal Slug Tactics, ne? Also,
Ja,
habt ihr nicht gewusst, ne?
Ja, doch, ja, habe ich gewusst.
Hast du gerade gegoogelt.
Natürlich habe ich ja gerade gegoogelt. Ich bin ja auch auf Zack. Ich bin ja auch Dennis, die Legende.
Ja. Dr. Google.
Dr. Google steht für behindert. So.
Sag mal.
Das G steht für Google.
Wo kann man hier Boom? Wo ist hier Boo-Knopf?
Genau. Dieses Wort ist negativ.
Das war kein Boo.
Das war die Quetschflöte.
Oh, Entschuldigung. Carsten, hast du gehört? Oder wusstest du schon, fürs Pocket Color gibt es auch ein IPS, ne?
Ja, das ist auch demnächst mal bestellt. Und mein Wonderswan Color ist auch unterwegs. Nur so nebenbei. Aber gut,
ich bestelle mir jetzt den Camouflage. So, wir können weitermachen.
Entschuldigung. Ja. Also. Gut. Battle Slug Taktik gibt es übrigens auf Steam.
So. Ah, okay.
Weiter geht's. Ah. Ja, aber da sieht man mal, die Sucht hört einfach nicht auf. Man kauft noch eine Menge Zeug, was man vielleicht, also außer Dennis, der spielt ja irgendwie alles. Der hat ja auch gefühlt mehr Zeit als wir alle, weil der ist ja erst noch 12. Da hat man nicht so lange Schule.
Ich schlafe wenig.
Nein, du schläfst gar nicht.
Man kauft ja auch viel und macht und tut. Ich finde heutzutage deutlich mehr als früher, weil die Abstände deutlich kürzer werden zwischen den Titeln und auch mehr Titel da sind. Also früher kam so ein Game raus oder keine Ahnung, dann kam die Zeitung mit Final Fantasy XY kommt irgendwann und dann hast du ein Jahr daran sparen können, bis das Ding endlich im Laden lag. Trotzdem, um mal so den Break zu finden, erstmal so in die Vergangenheit zu schwelgen und zu gucken, viel günstiger waren die Spiele damals auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mal so die ein oder andere OVP gucke, wo ich sehe, dass da 129, 139, 149 D-Mark draufstehen, da sind wir teilweise heute mit unseren 30 bis, ja ich sag mal, maximal 70 Euro, hat sich da nicht wirklich viel getan. Ob die Qualität gleich geblieben ist und die Langzeitmotivation gleich geblieben ist, lassen wir dahingestellt. Aber vom reinen Kaufpreis?
Ja, ich habe hier, wie war das letztens? Das habe ich jetzt nicht mehr, aber Baldur's Gate Dark Alliance, da ist noch der alte Schauland-Kassenbon drin, steht 119 D-Mark drauf. Ne?
Mhm. Ja.
Ist halt so. Gut, PlayStation 5-Spiele kosten nochmal einen Zehner mehr gegenüber PlayStation 4-Spiele. Aber das ist jetzt eine andere Sache.
Mega Man 7, Karstadt reduziert, 89,99 D-Mark.
Ja, guck, sogar reduziert gekriegt.
Also das ist fast deckungsgleich teilweise mit den Preisen. Das vergisst man ja oft bei diesem Aufschrei immer, dass wenn jetzt Leute sagen, oh, Spiele sind so teuer geworden. Tatsächlich, mein Final Fantasy 7 müsste auch irgendwie so um die 149, meine ich, wäre der Aufkleber D-Mark da drauf gewesen. Der von Karstadter damals irgendwie noch auf der Hülle irgendwo hinten abgeflattert drauf gewesen wäre. Also das ist tatsächlich in seiner Verklärtheit und in seinem Aufschrei vergisst man das gerne mal.
Ja. 119 Mark habe ich damals dafür bezahlt. 129? Irgendwie sowas, ja. Aber Geld war früher halt als Kind deutlich mehr wert gefühlt und auch deutlich schwieriger zu bekommen. Ich meine, jetzt liegt es einfach überall rum hier. Schreibtisch, Mülleimer.
Und auch über Feld drüber ständig.
Ja, ist ätzend, ey. Muss man mal die Seite kehren.
Ich nutze das schon, um zu heizen hier. Also.
Ich zünde mir mit 20 Euro schon immer eine Zigarette an, ihr nicht?
Ja, du nimmst nur 20er?
Warte. Hallo? Ja, ey, ich komm nicht aus Düsseldorf, da nimmt man 100er.
Ja, ich nehme die letzten 500er, die es noch gibt. Die produzieren ja keine neuen mehr. Das ist Bescheid, ne?
Was?
Ja,
aber oh Mann.
Nee, komm. So, Kinders, komm. Dann lass uns mal loslegen, hier die Zuhörer, die töten
uns. Jetzt mal hier
Butter bei die Fische.
Fakten, ne? Genau.
Butter bei die Fische.
Klar ist, die Spieleentwicklung ist sicherlich nicht ist teuer, ist auch nicht günstiger geworden. Nee, der Druck ist größer geworden. Auch der Druck, dass man Erfolge oder erfolgreiche Titel veröffentlichen müssen, ist größer geworden. Umso mehr verwundert mich das, dass man den Leuten immer weniger Zeit gibt und ein gutes Produkt rauszubringen. Was ich aber wirklich irritierend finde, ist die Preispolitik, die grundsätzlich einige Hersteller haben. Nintendo haben wir schon mal als klassisches Beispiel angesprochen. Die hauen einfach alte, verwurstete Kacke wieder jetzt zu übelsten Vollpreisen raus. Und obwohl es, glaube ich, kein Spiel gibt, was häufiger produziert wurde als Mario Kart auf allen Plattformen dieser Welt, fallen die Preise einfach nicht. Also, wieso sind Switch-Spiele zum Beispiel oder ne, warum sind die so krass wertstabil, wo du zum Beispiel PlayStation oder Xbox hinterhergeschmissen bekommst? Also das sind auch so Phänomene, die sich bei mir irgendwie nicht so ganz ja klar durchdenken lassen. Also verstehe ich nicht. Normal müsste doch Mario und alles hinterhergeschissen werden. So wie auf dem Trödelmarkt Dan Browns Meteor überall rumliegt.
Ja, das ist tatsächlich, hat sich das, glaube ich, durch so eine Markentreue und durch irgendwelche, quasi Dinge, die Nintendo nach außen über Jahre dargestellt hat, das macht diese Markenstabilität, glaube ich, aus. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass die Spiele an sich gute Spiele sind, weil da gibt es, glaube ich, genug Beispiele auf Sony-Plattformen oder auf anderen Plattformen, die jetzt eigentlich genauso preisstabil sein müssten. Und auch, sag ich mal, genug Maskottchen, sei es jetzt ein Sonic oder sei es jetzt, was weiß ich nicht, gibt es ja genug andere Reihen irgendwie, ja, auch langlebige Reihen. Sackboy
mal, jetzt ist dieser andere da, ne?
Ich meine jetzt Sonic in Sega, meine ich jetzt, ne? Okay. Jetzt, also, wo man jetzt sagen könnte, diese Reihen an sich müssten halt auch dann so preisstabil sein wie eine Mario-Reihe oder sowas. Mhm. Aber bei Nintendo ist das irgendwie ganz komisch, dass man halt die Firma an sich und deren Maskottchen oder deren eigene Spielereihe so sehr auf so ein Podest gehoben hat, dass da das keiner, glaube ich, so in Frage stellt. Das ist halt so. Und dadurch ist halt diese Preisstabilität, glaube ich, hat sich einfach so verselbstständigt, dass halt egal, wo man kauft, ob es jetzt halt in einem Second-Hand-Laden, wie jetzt bei uns gibt es jetzt in Dortmund ja auch dieses CD André zum Beispiel, also das ist jetzt professioneller aufgearbeitet ist, die Sachen, oder halt auf dem Flohmarkt oder halt irgendwo von privat, dass halt diese Sachen, es ist halt fest drin, da würde halt, glaube ich, keiner von abweichen wollen. Und naja, Angebot und Nachfrage. Wenn nicht einer anfängt, den Preis dafür zu senken und es sich irgendwie allgemein durchsetzt, dass halt auch ein Mario irgendwie nicht bis Ultimo fast Neupreis kostet, dann wird das halt auch nichts. Und es hat halt eben keinen Materialwert oder keinen anderen Wert, der jetzt irgendwie das festlegen würde, sonst einfach nur, ja, irgendwelche Faktoren, die irgendwann mal jemand festgelegt hat. Das kann man halt nicht bestimmen.
Spielen diese absurd hohen Auktionen und teuersten Videospiele der Welt eine Rolle, dass der Mario-Titel bei, weiß ich nicht, einer Million Dollar oder was über den Ladentisch gehen? Das ist aufhört. Ich meine, wir haben ja gesehen, Paper Mario kam, der neue Teil, und plötzlich sind auf den Retro-Börsen die alten Teile explodiert, möchte ich schon fast sagen. Also vorher hat es keiner angeguckt und plötzlich sollte so ein scheiß GameCube Paper Mario 70 Euro kosten oder 50 Euro. Nagelt mich jetzt nicht fest.
Moment, das stimmt nicht, Dennis. Also Paper Mario, die Legende vom Äonentor zum Beispiel, ja, das stimmt, das ist nach oben geschossen, preislich. Aber das auf dem N64 zum Beispiel, das waren schon immer Spiele, die jenseits der 100-Euro-Marke lagen, ne? So, Legende vom Äonentor ist hochgeschossen. Ich glaube, zwischenzeitlich war es mal bei 350. Ui. Oder so, ne? Und danach ist es aber, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, es müsste auch wieder gefallen sein. Was du sonst gerade sagtest, es ist ganz einfach bei Nintendo. Fast jedes Kind hatte zu Hause irgendwas von Nintendo. So, nehmen wir jetzt mal einen Gameboy oder einen NES oder einen Super Nintendo oder halt irgendwie sowas. So, und eigentlich Videospiele waren für uns Kinder früher auch schon gang und gäbe, genauso wie es heute auch ist. Und irgendwann gehen diese Kinder von damals, werden erwachsen, gehen arbeiten und denken sich, ja gut, ich habe jetzt eine PlayStation 4 und eine PlayStation 5, was auch immer, aber ich hätte gern nochmal, was ich früher immer gespielt habe. Und so einfach ist das. So kommt das zustande. Genauso war es bei mir auch. Angefangen zu sammeln habe ich, genau aus dem Grunde. Ich hatte den Plan und wollte mir einfach nochmal das kaufen, was ich früher als Kind alles mir immer gespielt habe. Na? Und dann geht's halt immer weiter. Dann denkst du dir, das eine Spiel wollte ich als Kind immer haben, habe ich nie bekommen. Und irgendwann bist du dann drin in dem Sammelwahn. Und dann bist du selber ein Erzeugnis. Dann bist du selber ein Erzeuger dieser Nachfrage. und das Erzeugnis daraus ist halt eben der entsprechende Preis. Und das ist gerade bei Nintendo, weil es eben so viele damals hatten, eben noch viel, viel, viel krasser als bei Sega zum Beispiel. Mega Drive und Sonic hatten auch viele, ja, aber die hohe Nachfrage, diese scheiß Einflugschneise, die hohe Nachfrage ist einfach nicht da, weißt du? Weil Mario die Leute einfach viel mehr getoucht hat als damals Speedy Gonzales, also Sonic.
Ja. Du bist auch weggeflogen.
Ist jetzt
nein, ich bin auch da, nee, ich habe nur mein Mikro gemutet.
Achso, du hast nur kurz weggemutet, okay, ich wollte gerade schon sagen, warst abrupt weg. Ja, also du hast jetzt gerade auch schon einen großen Sprung gemacht zu dem Thema, was gerade akut, glaube ich, in unserem Bereich des Sammelns auch hohe Wellen geschlagen hat. Du hast gerade das Grading angesprochen. Also Grading gibt es ja schon länger. Also es gibt, glaube ich, also VGA als Grading-Firma gibt es schon etwas länger. Und vor kurzem ist ja dieses Vata Games dazugekommen. Und es hat jetzt, weiß jetzt nicht, wie vor kurzem halt, ich weiß nicht, 2-3 Monate zurück, sind ja diese exorbitant hohen Auktionspreise wirklich explodiert. Das ist halt, glaube ich, in Mario 64, ein Zelda. Und ich weiß nicht, was das dritte war, dass die wirklich für Millionenbeträge, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche, weggegangen sind. Und die Leute haben sich halt gefragt, zu Recht auch, also Leute, die wirklich sammeln und auch spielen wollen, was macht das mit unseren Marktpreisen? Also komme ich teilweise noch an verschiedene Titel dran, wenn jetzt jeder denkt, er hätte irgendwie den Goldschatz im Keller, weil für jemanden, der nicht in dem Hobby drin ist, sieht das natürlich aus, als wäre jedes x-beliebige Furzspiel jetzt Milliarden wert, weil die Medien haben es auch so aufgegriffen, also die haben diesen Hype-Train natürlich sofort aufgegriffen zu sagen, ich habe zwar keine Ahnung, wer dieser Mann in der Latzhose und der Mütze da auf diesem Bild ist, aber ich mache einfach mal einen Artikel darüber und wenn sie das im Keller haben, könnten sie Millionär sein. So ungefähr war der Tenor. Und natürlich hat das Vata genutzt und auch das Aktionshaus Heritage Auctions, die mit denen im Verbund sind, um halt natürlich das für ihre Sache zu nutzen, weil es natürlich Publicity, die man gerne nutzt, um die eigene Sache anzukurbeln. So. Das hat ein YouTuber genutzt, dem das auch ein bisschen sehr spanisch vorkam. Und zwar hier heißt der gute Mann Karl Jobs, glaube ich. Der hat sich das Ganze mal näher angeguckt. Ein recht interessantes Video von knapp 50 Minuten. Und dem ist dann aufgefallen, dass das Mario 64, was da weggegangen ist, für den exorbitant hohen Preis, was dann auch diese ganzen Artikel in jeder Publikation, die man sich so vorstellen kann, also in den Mainstream-Medien, der hat mal geguckt, wer das überhaupt gekauft hat. Und dann ist rausgekommen, dass das drei Leute gekauft haben. Das war nicht ein Käufer, sondern das waren drei Leute. Und das war einer, jetzt muss ich mal gucken, dass ich auf die Reihe kriege, einer der Teilhaber von Vata Games war, einer der Gründer von dem Auktionshaus war und noch ein dritter. Jetzt fragt man sich, ob das nicht Marktmanipulation ist, wenn man sein eigenes Spiel zu einem hohen Preis ersteigert und dann medienwirksam darauf aufmerksam zu machen, wie sehr doch alte Videospiele gerade im Kommen sind, als veritable Anlage, um Geld quasi oder Dividende daraus zu ziehen oder wie auch immer. Das war so seine Sache und er hat da tiefer gegraben und dann noch gesehen, dass die Leute, die dieses Aktionshaus gegründet haben, in den 80ern schon mal dasselbe versucht haben mit Münzsammlungen, also da auch Preise künstlich aufzublasen und so weiter und so fort. Vata Games existiert quasi oder haben angepriesen, dass sie halt sich auskennen mit dem Graden von Videogames. Da haben sie nicht mal ein Videospiel gegradet. Also sie haben sich schon selbst ernannt zu Experten, bevor sie überhaupt ein Videospiel offiziell gegradet haben. Da fragt man sich, wie viel Glauben kann ich einer Firma schenken, die sich selbst als Experten betiteln, wenn sie keine Expertise in dem Fachbereich haben.
Das ist ja super.
Auch oder, gut, ne?
Aber das interessiert ja den Pöbel grundsätzlich nicht. Das ist ja mal, hinterfragen tut ja in der heutigen Welt keiner mehr was, genau.
So, und also dieses Video geht halt, wie gesagt, 50 Minuten und es ist halt sehr gut recherchiert und er hat halt auch gesagt, klar ist Grading jetzt ein Prozess, der halt sehr subjektiv auch ist, weil es sitzt da immer noch ein Mensch, der guckt sich ein Spiel an und sagt, okay, meines Erachtens ist jetzt halt die Verpackung, weiß ich nicht, ein A-Level Plus oder was auch immer, weil die Folie ist irgendwie nicht, also ist komplett noch in Ordnung, da ist kein Loch drin, was auch immer. So, und ihm ist dann aufgefallen, dass da halt auch irgendwie das schnelle Geld gemacht wird. Da wurden halt Spiele mit demselben Grading halt an die Kunden zurückgegeben, aber die unter der Lupe gesehen waren die Spiele halt alle von unterschiedlicher Qualität. Mal war ein Loch in der Folie, mal war irgendwo ein Knick drin, trotzdem hatten alle oben denselben Stempel drauf. Ja, weil damit wird auch Geld gemacht. Die Dinger kommen natürlich rein, ja, man bezahlt Geld an Warter, um sein Spiel graden zu lassen, weil man sich natürlich eine Wertanlage erhofft. Wenn da ein Stempel drauf ist, steht das Ding im Schrank, ich habe eine Wertanlage, ich kann es vielleicht zu einem höheren Preis wieder absetzen irgendwann. Das ist ja Spekulationsgeld, das ist ja nichts, was man spielt. Das Ding ist hermetisch da drin in einem Sarkophag, damit macht man ja nichts mehr. Ja? Und das ist das, was eigentlich die Sammler und Leute, die auch noch zu einem sinnvollen Preis da dran kommen wollen, auch aufregt, weil man quasi mit einer Sache, die ja Videospielliebhaber ja irgendwie ins Herz geschlossen haben, fängt man jetzt an zu spekulieren. Und die Leute, die das machen, haben halt auch von Videospielen keine Ahnung, kam in dieser Dokumentation auch raus, ist logisch, das ist einfach für die Geld, die, was von A nach B verschoben wird. Das hat nichts damit zu tun, dass die jemals ein Super Mario 64 gespielt haben. Darum geht es ja auch gar nicht. Ja, aber es geht um Marktmanipulation, ja? Ja. Und sobald das aufgedeckt wird, wird es halt wieder kriminell. Und das ist halt das, ja, was mich an der Sache auch so aufregt, dass da jetzt natürlich Leute auf den Zug aufspringen, vor allen Dingen Medien, und jetzt wieder jedem suggerieren, jedes Super Mario 64 ist eine Milliarde wert, ohne mal zu hinterfragen, was passiert da gerade überhaupt, ja. Und das ist ein Massenprodukt gewesen. Das ist jetzt vielleicht irgendein Spiel, was wirklich es mag ja sein, dass es Spiele gibt, die natürlich so viel wert sind irgendwann, weil es sich nicht gut verkauft hat. Meinetwegen fällt jetzt gar kein Beispiel an, aber irgendein Spiel wird nicht gut verkauft, die Produktion wird eingestellt von der Firma, meinetwegen kommen dann nur so und so viele Exemplare raus oder ein Produktionsfehler, irgendwas macht dieses Spiel besonders.
Also oder der Rest wird in der Wüste verbuddelt.
Genau, irgendwas, aber wir reden hier von einem fucking Super Mario 64, ja, was, ne? Klar gibt es natürlich auch Spiele, die eingeschweißt so nicht mehr existieren, aber die Dinger werden bei Warta dann zu x-fach gegradet. Ja, das ist halt Quatsch. Das ist halt einfach nur Quatsch.
Ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Ich habe mir da echt lange Zeit mal Gedanken drüber gemacht, weil Dennis ja auch so ein bisschen darüber geschimpft hat, auch über VGA und so. VGA gibt es übrigens seit 2008. Da haben die angefangen zu graden. Es ist ja eigentlich nichts Neues. Also diese Thematik, gewisse Gegenstände in möglichst perfekter Qualität besitzen zu wollen und erhalten zu wollen, gibt es ja im Bereich Kunst, gibt es im Bereich Auto. Ich glaube, wenn man schon Auto, Überraschungseierfiguren, früher Briefmarken,
ja,
Pokémon-Karten, Magic-Karten, also dieses Thema Mint und so weiter und so fort, ist ja jetzt kein Neues. Also vom Prinzip her nichts Neues. Es betrifft aber plötzlich etwas, was uns nahe geht. Und was mich halt so nervt ist, und das hast du gerade schön angesprochen, ist zum einen diese dummstupide mediale Aufarbeitung mit, wenn sie den Titel im Keller haben, dann sind sie vielleicht reich, Millionär. Genau. Ja, wenn ich einen Picasso im Keller habe, bin ich auch vielleicht Millionär. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ähnlich hoch, dass ich einen Picasso im Keller habe, wie ein original verpacktes Spiel XY in makellosem Zustand. Also
richtig. Verstehe mich nicht falsch, genau darauf wollte ich auch hinaus. Ich will jetzt auch nicht verteufeln, wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne meine Kopie von irgendeinem Spiel für mich in eine Vitrine stellen und ich will es auch nicht mehr spielen, ich will es halt so bewahren. Das soll ja jeder für sich gerne entscheiden. Mir geht es darum, dass jetzt gerade wirklich spekulativ in ein Hobby eingegriffen wird, ja, dass man suggeriert, dass jeder Titel da durchgegradet wird irgendwie. Sei ja noch so oft produziert worden in den 90ern oder 2000ern, nur um halt so eine spekulative Blase anschwellen zu lassen. Das finde ich halt bescheuert.
Ich finde viel schlimmer, dass ganz aktuelle Spiele gegradet werden und für 4, 5, 6, 8-fache verkauft werden.
War nicht letztens hier einer, der Uncharted 4 gegradet hat?
Ja, da wird alles gegradet, ja.
Ich habe auch noch ein original verpacktes Uncharted
4. Zelda Breath of the
Wild. Also lass ich auch mal degraden.
Da wird alles gegradet.
Also prinzipiell, wie gesagt, ich greife das mal auf. Ja. Sehr schöne Ausführung, Carsten. Klar, ich habe ja immer im lapidaren Ton darüber geschimpft, ne? Aber tendenziell, man kann sich, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, auch wie Dennis gerade schon sagte, ich sammle bewusst Videospiele. Es ist rein subjektiv aus meiner Sicht. Denn das sind Sachen, wenn du dir einen Film anschaust, dann kannst du den angucken und danach kennst du ihn. Ne? So, das ist, ich sag mal, ein limitiertes Interagieren mit deinem Ding, was du dir da gerade gekauft hast. Ein Videospiel tust du schon viel mehr mitmachen. Da tust du auch mit interagieren. Du steigst ab, womöglich in eine fiktive Welt und machst dann da halt das, was das Spiel halt beinhaltet. Ne? So, und der Grundsatz ist immer noch, ein Videospiel ist ein Spiel. Man soll es, oder die Grundidee war, man benutzt es, ne, genauso wie ein Auto, sei es ein Oldtimer oder sei es ein aktuelles Auto. Das Ding ist, man fährt damit, sonst ist es kein Auto. Ne? Ein Bild war schon immer ein Bild. Ein Bild hängst dir an eine Wand, kannst du dir angucken. Ein Bild war, als Picasso damals die Bilder oder Da Vinci die Bilder gemalt hat, waren es Bilder. Die konnte man sich an eine Wand hängen. Die sind heute ein Schweinegeld wert, jo, weil es auch Einzelstücke sind und weil die vielleicht besonders gut sind, aber nach wie vor ist ein Bild, hängst du an eine Wand, kannst du dir heute noch angucken. Beim Grading ist das was anderes. Und zwar, du entfremdest den Gegenstand komplett, indem du ihn in einen, wurde übrigens klasse These oder beziehungsweise klasse Benennung dazu, in einen Sarkophag steckst. Ja,
Die Dinge heißen wirklich so?
Nee. Die heißen, was weiß ich, Acrylcase. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Kein Plan. So, auf jeden Fall tust du das Ding komplett zweckentfremden und das machst du nur aus einem einzigen Grund. Und das ist eine Wertanlage. Du möchtest dir mit einem Artikel, den du kaufst, ja, oder beziehungsweise den du hast graden lassen, erzielst du eine Sache und zwar eine Wertsteigerung. Du möchtest, dass das Ding möglichst was wert ist, was du dann deinen Kumpels oder deinen Freunden oder deiner Familie oder wem auch immer da zeigen kannst, ey, guck mal, hier wurde ein gegradetes 9 Plus, was weiß ich, Mario 64 für 1,5 Millionen verkauft, ey, ich habe hier auch so eins, guck mal, hier ist es. So. Und das Problem ist, die Medien sind sensationsgeil. Ohne, dass wir jetzt großartig politisch werden, ja. Medien sind einfach sensationsgeil. Ey, Chef, ich weiß was. Ne? So ungefähr läuft das und die breite Masse, die keine Ahnung hat, springt natürlich darauf an. So, und daraufhin denken alle, sie haben Gold im Keller. Mhm. Für mich persönlich, ich habe das ja schon in anderen Podcasts mal gesagt, auf Deutsch gesagt, diese ganzen Spekulanten, sei es nun mit hoher Liquidität oder einfach irgendwelche Privatleute, die jetzt in Corona keine Einschränkungen hatten und ganz normal Geld verdient haben und nicht wissen, wohin damit, die sich jetzt da anfangen, da rum zu spekulieren, die gehen mir prinzipiell pauschal mal alle derbst auf den Sack. Und da kann mich jeder einer mal für steinigen, das ist einfach so. Ich kann's und werde es nicht verstehen, warum ich mir, wenn ich eine Wertanlage haben möchte oder wenn ich Geld machen möchte, legal Geld machen möchte, sage ich jetzt bewusst, denn ein Grading von einem Videospiel und einen danach abzielenden Weiterverkauf ist eine Gewinnabsicht, die du erzielst und dafür brauchst du ein Gewerbe. So viel mal dazu. Wenn man jetzt wirklich legal Geld machen möchte, dann kann man das auch mit Aktien machen. Denn das ist nämlich genauso spekulativ. Kriegst du nämlich dein Mario 64 nicht mit einer 9, sondern mit einer 6 zurück. Hast du nämlich eine Sache gekonnt, nämlich gar nichts. Dann ist es nämlich danach nur weniger wert als vorher, weil keiner will ein Grading haben, was irgendwie keine mindestens, was weiß ich, wie viele Punkte hat. Ich habe das jetzt in letzter Zeit viel verfolgt. Einige Sammler, die ich kenne, haben sich auch teilweise solche Spiele angelegt. Einige WhatsApp-Gruppen sind komplett zu raffgierigen Grading-Agenturen mutiert, ja, in denen ich drin bin, wo ich eigentlich nur noch drin bin, um mich schlapp zu lachen, wie behindert die alle sind. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach wie vor immer noch nicht verstanden, diese Leute, zum Beispiel auch viele in diesen WhatsApp-Gruppen oder auch so andere, die ich kenne, die waren halt früher mal Sammler, die haben sich ein Spiel gekauft, weil sie spielen wollten. Genauso bin ich auch. Ich habe natürlich sehr teure Spiele. Ich habe auch schon vierstellig für Spiele bezahlt, für einzelne Spiele. Ja, richtig. Aber immer mit dem Hintergrund, dass ich es spielen möchte. Scheißegal, ob es nun mal das wert ist oder nicht, spielerisch, aus spielerischer Sicht. Ne? Aber ich habe immer gesagt, ich will das Spiel spielen und ich möchte es benutzen. Was jetzt passiert, sind reine Spekulanten. Die Dinger, die Leute schreiben mich teilweise an, ey, hör mal, du hast doch da noch dies oder jenes. Ne? Hör mal, willst du mir das nicht verkaufen? Ich zahle dir 30% mehr als die letzte eBay-Auktion oder so. Ne? Mit welchem Hintergrund denn? Ganz genau, weil sie es graden wollen. Ne? Und so viele bunte Stinkefinger habe ich in meinem Telefon gar nicht, die ich darauf antworten könnte. Ne? Wie gesagt, von mir, von meiner Warte her aus, dieses Grading ist eine spekulative Sache. Ich habe es gerade auch mal angesprochen. Briefmarken, UI-Figuren, Münzen. Und wo sind die heute alle?
Ja, das ist die ganze.
Deswegen. Ja. Schickt euer Zeug ein, lasst euch graden. Ich komme dann in 20 Jahren und hol's ab für einen Euro.
Das ist auch die Gefahr. Ne? Also jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt Mitleid habe, weil jeder ist erwachsen und weiß, was er macht. Aber wer jetzt darauf spekuliert, kann auch irgendwie vielleicht nächsten Monat, vielleicht auch erst im nächsten Jahr oder wer weiß wann, böse auf die Nase fallen, wenn das nicht schnell genug wie bei Aktien abstößt, die Scheiße, ne? Dann sitzt du da mit deinem gegradeten ganzen Plastikhaufen und dann kannst du da schön dir ein Ei draufpellen, weil es dir nämlich keiner mehr abnimmt. Man weiß nie, wann solche Blasen platzen und es ist halt gerade sehr, sehr verdächtig. Wie gesagt, ich guckt's euch, wenn ihr des Englischen mächtig seid, gibt auch Untertitel, guckt euch bitte das mal von Karl Jobst an. Sehr interessant, sehr gut aufbearbeitet, überhaupt nicht reißerisch, gar nicht. Also einfach nur sehr interessant und nochmal darauf zurückzukommen, was Dennis gerade sagte. Ich habe auch für mich so innere Schmerzgrenzen, was ich für Spiele bezahle. Und ja, ich gebe auch offen zu, wenn ich was unbedingt spielen will, da möge man mich jetzt auch steinigen, das sehen ja Sammler oder auch ja manche in der Retro-Community vielleicht anders, wenn ich wirklich meine, dass es ein Spiel für mich nicht zu erreichen ist finanziell, ich es aber trotzdem spielen will, ja, dann muss ich es auch mal emulieren, dann tut es mir leid, weil es gibt halt so ein paar Titel, da werde ich nicht drankommen, die sind zu rar, die sind zu teuer, da wird sich auch keiner runterhandeln lassen. Ich will es aber in meinem Leben vielleicht mal gespielt haben, dann besitze ich es halt nicht. Dann ist es halt so. Ja, aber ich will es halt spielen, ich will es halt erleben, so, und dann ist es mir egal. Ja. Andererseits, es gibt einige Titel, die würde ich gerne besitzen, dann zahle ich auch mal vielleicht ein klein bisschen mehr. Dann habe ich die Titel auch. Ich behandle die Titel dann auch sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wenn ich so ein Modul kriege, dann nehme ich das auseinander, mache das sauber, keine Ahnung, sortiere das auch bei mir ein und so, alles gut. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, das, wie gesagt, in so einen Acrylsarkophag zu packen und davon mal ab. Ich weiß ja nicht, wie es ist, ob einer irgendwie hier von den Zuhörern wirklich vielleicht ein altes Auto, ein Oldtimer oder irgendwas hat. Man muss die Dinger ja dann auch fahren. Würde ich jetzt mal annehmen, weil wenn man einen Oldtimer nur in der Garage stehen hat und den nicht wartet, was passiert denn mit so einem Teil? Das fällt doch irgendwann auseinander. Mechanische Teile müssen doch bewegt werden,
oder nicht? Da gibt es ja auch, ist interessant, verschiedenste Ansätze. Also, zum einen wollen sie gefahren werden, zum anderen gibt es aber auch sehr viele Autos mittlerweile. Also ich empfehle jedem mal einen Besuch in der Klassik-Remise in Düsseldorf zum Beispiel, als vielleicht mal so ein kleiner Quervergleich zum Thema Videospielen. Die Porsche hat ja den GT2 RS rausgebracht. Das ist ja so vielleicht der heftigste Porsche nahe am Rennwagen, den man für die Straße holen kann. Der hatte so einen Listenpreis von 230.000 Euro. Davon gibt es auch nicht sehr viele und die wurden teilweise gekauft, wurden alle Flüssigkeiten abgelassen, in Folie eingeschweißt und in diese Garagen gestellt, damit man jetzt
gut
ein Jahr später da einen Wert von 380.000 Euro hat. Das heißt, dieser Antrieb von gewissen Menschen, aus einer Sache Profit zu generieren, der ist immer da. Den werden wir auch nicht mehr wegbekommen. Das ist gleich wie mit Lego. Da kommt irgendein tolles Lego-Set, limitiert mit irgendeiner Sonderbeigabe. Verlass dich drauf, du kriegst es zu 90% sowieso nicht. Haben wir doch bei der PlayStation 5 gesehen. Wir hätten die Leute, die eine Konsole haben wollten zum Spielen, nur welche geholt, wären alle glücklich gewesen. Aber guck doch mal eBay Kleinanzeigen rein, was da los ist, immer noch. Also
ja, klar. Dann Kohle, kann ich ja mal da, die...
Genau, bei der Thema Kohle hört halt bei vielen auf. Und ich finde es schön, wie du es gerade sagst, dass dass du es auf jeden Fall spielen möchtest. Dennis, wissen wir, Dennis wird auch mittlerweile, können wir uns auch glücklich schätzen, wenn wir irgendwas für einen Kanal brauchen. Und Chrisel wird fragen, wüsste er auch, könnte er sich bei Dennis was abholen, ohne großartig betteln zu müssen. Das muss man sich auch mal alles hart erarbeiten. Aber ich finde halt schön, dass Dennis sagt, ich kaufe mir ein Spiel für eine gewisse Summe, sei es auch mal vierstellig, und dann spiele ich es, dann haue ich es hier in die Konsole rein und mache das mit dem Ding, wofür es da ist. Klar, jeder hat sein Schätzchen, auch was er gerne anguckt. Ich bin ja so ein Sammler, der eigentlich auch so Kindheitsthematiken nur hat oder Sachen, die er sich früher so nicht leisten konnte. Aber ich gebe auch immer wieder was ab. Also ich gebe, glaube ich, nur ein Spiel, wo ich nichts von abgeben würde. Stand jetzt. Weiß jeder, was es ist. Alles andere ist...
Mein kleiner Ponyhof Teil 3.
Rotlichtsimulator.
Ach, der war der Klassiker.
Genau, ja. Der Klassiker. Ansonsten ist für mich Videospielen auch ein Hobby und ich habe genug Videospiele und Konsolen in meinem Leben auch schon wieder abgegeben, wo sich mein anderes mittlerweile darüber gefreut hat. Aber wie gesagt, manchmal kauft man auch irgendwelche Deluxe Limited Editions, die völlig absurd sind, wo du genau weißt, in 4 Monaten ist das Ding nur noch die Hälfte wert. Macht man aber trotzdem, weil man Spaß dran hat und nicht des Profitgiers wegen, wo man ja auch aber sieht, dass ja genug YouTube-Content passiert, wo mit der versteckten Kamera der heilige Gral gefunden wird, sich über den Verkäufer ausgelassen wird, wie dumm er doch war, dass er den heiligen Gral dort für den Apfel und Ei verkauft hat und feiert sich dafür selber ab. Also das ist ja auch so eine Thematik. Es wird ja auch vorgelebt, wo wir noch auf einmal noch auf VGA zurückzukommen. Ich glaube, vor einem Jahr oder so hat ja Montana Black, der ja noch wirklich ein großer Name ist in Deutschland, ja auch davon erzählt, dass er so VGA-gegradete Sachen hat, hat ja auch viele bei sich da in seinem Studio hinter sich stehen. Der steht da drauf.
Ist nicht nur ein großer Name, das war die größte Bumsbirne, die es gibt. Aber gut,
also es ist wobei
unabhängig davon, ja.
Wobei seine Rollenspiel ist, Highlights bei diesem GTA ganz witzig sind momentan, also da muss ich immer herzhaft lachen. Aber grundsätzlich, er lebt das vor und ich sag mal, die Montana Black Army, die dahinter steckt, die geht halt voll darauf an. Und wenn du da 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen Kids erreichst, denen du allen erzählst, ja, ich habe mir hier einen Gameboy für 3.000 Euro gekauft und der ist jetzt ein Jahr später 10.000 Euro wert, weil er in der Plastikbox ist, das aus den Köpfen rauszukriegen, halte ich für fast unmöglich.
Ja, gut, gebe ich dir recht, da ist ja auch wieder eine Sache von Influencern und Einfluss und so weiter. Wir haben ja auch vielleicht eine gewisse Reichweite hier mit unserem Podcast, ne? Und ich glaube, und das hatte ich ja auch schon mal ein bisschen mal angeführt in anderen Podcasts, es gibt den richtigen Weg zum Sammeln, den gibt es nicht. Alleine wenn du dir uns vier Verpeilten hier anguckst, ne? Da hat jeder so sein eigenes Ding. Du mit deiner, also Dennis, du mit deiner wirklich sehr limitierten Sicht auf Sachen, die du halt in deiner Sammlung hast, wo du dann sagst, okay, ich habe da keine Lust zu oder ich brauche das nicht mehr, ich hau's raus. So der Carsten, der sich dann auch wirklich mit einer beinharten Selbstdisziplin an seine Limits hält. Das habe ich schon ein paar Mal versucht, das ging meistens daneben. Und Chrisel halt auch mit so einem breit gefächerten Interessengebiet, der sich halt auch zu behelfen weiß, wenn es mal irgendwas gerade nicht da ist, um dann halt auch mal was zu emulieren oder mal hier und da was zu gucken, weißt du? Ich bin halt anders in dem Sinne, oder ich habe halt so mein Faible. Ich habe mir damals, als ich angefangen habe zu sammeln, habe ich halt für mich selber den Beschluss gefasst und daran halte ich mich auch strikt. Nehmen wir jetzt mal das Metal Slug auf dem Neo Geo, also auf dem AES mal raus, für irgendwie 16.000 Euro oder so. Aber ich hab mir das so gedacht, als ich angefangen habe, also ich wollte nie emulieren, ich wollte nie irgendwie mir auf eine SD-Karte ein Spiel kopieren, um es dann zu spielen, sondern ich wollte es dann schon im Original besitzen. Was ich halt nicht habe oder hatte, das habe ich halt dann auch nicht gespielt. Jedoch, ich habe mir halt Let's Plays angeguckt und habe dann für mich selbst überlegt, ob es den Preis rechtfertigt. In den meisten Fällen habe ich es mir dann halt gekauft, aber ich finde so die Sammlung an sich und das Sammeln an sich, und da komme ich gleich wieder auf diesen VGA-Mist zurück, das waren immer so, weißt du, das waren immer so Entwicklungsstufen. Du bist angefangen und hast dann Zum Beispiel, ich habe ja schon mal gesagt, immer die Videos von dem Retro-Gambler mir da angeguckt, von dem Gerion 79. Und mir so, boah, guck mal, boah, das ist teuer, das erreichst du nie. Ne? Scheißegal, ob man das Geld hat oder nicht, aber ich sag mal so aus dem Blauschuss raus, wenn man sich damit gar nicht, wenn man damit gar nichts anfangen kann, sich ein Amiga 4000 zu kaufen für irgendwie 2000 Euro, das tut man ja einfach nicht. Wenn man davon, wenn man dann so in erster Linie erstmal meint, man kann damit nichts anfangen. Oder nehmen wir jetzt mal ein Earthbound. Ich weiß nicht, was das Ding mittlerweile für einen Marktwert hat. 1000 Euro? Keine Ahnung. Mega Man X3 lag mal bei 1,5, ist mittlerweile über 2. Rendering Ranger 2,5, Super Famicom und sowas, ne? Und das waren halt so Sachen, wo ich mir dachte, ey, Alter, das erreichst du nie. Meine Frau hätte mich gekillt, hätte ich so viel Kohle ausgegeben. Scheißegal, was, ob man beruflich da irgendwie genug reinbekommt oder nicht. Alles andere halt auch. Aber für mich, die schönsten Momente war es dann immer, zum Beispiel, wo ich morgens früh um 3, weil ich um 1.15 Uhr einen bei Kleinanzeigen angeschrieben hatte, der den Mega Man X3 verkaufte für ich glaube 1,2 war das damals. Ich spreche da offen über die Preise, das ist okay. So, und auf einmal, er dann mir um 2.59 Uhr schrieb, ja, kannst du abholen, ist noch da. Und um 3 Uhr saß ich im Auto Richtung Augsburg.
Ne? Wahnsinn.
Jetzt auch. Ja, richtig. Seht ihr, ihr lacht ganz genau. Und genau das ist dann so etwas, wenn ich dieses Spiel in die Hand nehme, ne? Ich darf es ja in die Hand nehmen, es ist ja nicht gegradet und ich mache ja da nichts kaputt von meinen 3 Millionen Euro, die das Spiel dann wert ist. Ne? Dann uns in die Konsole stecke, dann habe ich zum einen habe ich eine affengeile Vorgeschichte, wo jeder schmunzelt, wenn ich ihm das erzähle, meistens nach dem Motto, boah, Alter, ist der bescheuert. Hm. Ja. Oder halt auch mit dem Earthbound. Ich hab, auf einmal kriege ich eine Sammlung angeboten und das waren 30 SNES-Spiele, alle in OVP von einem, der in Spanien lebt, und ohne Scheiß 29 davon fehlten mir in der Sammlung. Hm. Ja, und dabei war halt auch das Earthbound. Dann hat man sich auf den Preis geeinigt und dann ging es wieder mit 380 km/h in Richtung, das war glaube ich Nümbrecht. Ne? Bin ich dann dahin gedonnert. So, und diese Geschichte, dieses Sammeln an sich und dann auch das Spielen und das darüber freuen, dass man es dann doch irgendwie bekommen hat und zwar irgendwo dann doch unter Marktwert, ja, und doch irgendwie dann in den Besitz gekommen ist und damit auch das auch benutzen kann und so. Das ist für mich Sammeln und auch die Jagd danach. Ne? Das ist das Sammeln für mich. Das ist,
ja.
Und jeder sieht es halt da so ein bisschen anders. Einfach auf eBay 5000 Euro reinschmeißen, ist langweilig. Ne? Für mich persönlich. Ne? Sondern ich finde, das Sammeln ist so viel mehr als reines, ich gebe jetzt Geld aus, schicke das zu irgendwelchen Klappspaten, die graden mir das, hauen da irgendeine Nummer drauf, nach dem Motto, keine Ahnung, Kaffeegehalt, Nikotingehalt in der Zigarette und multipliziert mit dem Kilometerstand vom Auto, ja, mal Pi und plus die Schubkarre, das habe ich nichts von. Stelle ich mir ins Regal, kann ich mir angucken, kann dann diesen ganzen, sorry liebe Zuhörer, aber diesen ganzen ahnungslosen Leuten da draußen, die mit den Videospielen nichts zu tun haben, den halte ich dann so ein Ding hin und sage denen, ey, guck mal, das ist eine Million wert. Vollkommen behindert. Sorry, ich raff das nicht, Jungs. Ne? Also das ist, keine Ahnung, ihr merkt das ja auch bei mir, ich habe ja auch meinen Enthusiasmus und so und ich raff das nicht, warum ich das tun sollte. Ich verstehe es nicht. Als ob ich mein Mario 64 jetzt graden lasse und wenn es nicht die drei richtigen, die übrigens dann, wie Carsten ja gerade vernünftig erzählt hat, auch diverses Eigeninteresse haben an einem hohen Verkaufspreis, ja, wenn ich dann verkaufe, die bieten da sowieso nicht drauf, ich bin dann alleine, wahrscheinlich geht's dann raus für 4000 Euro oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was kostet Mario 64 gegradet mit einer 8, irgendwas, wenn es ein Normalsterblicher verkauft und nicht auf Heritage Auctions? Keine Ahnung. Weiß das einer?
Dr. Google weiß Bescheid.
Wollen wir mal gucken, ja. Oder? Ja, bestimmt keine Millionen.
Das wird wahrscheinlich vierstellig sein. So, und ich,
also vielleicht, wie gesagt, auch, vielleicht auch fünfstellig. Also das glaube ich schon, was da ist, der Hype damit geht. Das kann ich mir schon vorstellen.
Also, aber ja, trotzdem, aber dann wird das ja einfach. Ich habe, glaube ich, vier Mario 64 in OVP oder so,
was in der
Kiste liegen. Ja, dann sage ich morgen meiner Chefin, weißt du was, leck mich mal. Ne? Ich habe da so eine Kiste und davon lebe ich jetzt die nächsten
10 Jahre. Macht's gut, ihr Trottel.
Ja, läuft doch. Ach, kannst du doch vergessen, Alter. Funktioniert doch nicht. Nein.
Also hier steht in bei eBay Österreich ist ein Brand New Factory Sealed Super Mario 64 VGA graded mit 80 plus für 871 Euro.
Siehst du?
Also ohne Gebote.
Ah, ja, das ist natürlich also, mal die Frage, ob so jemand kauft, ne?
Genau, dann also, musst du wieder bei beendete Gebote reingucken, um dich mal wieder einen Realitätscheck zu unterziehen.
Jetzt ist natürlich eine 80 auch, jetzt ist auch natürlich eine 80, nicht eine 95. Jetzt sind wir wieder bei dem der Thematik. Es ist halt einfach.
Wollen wir uns darauf einigen, dass das alles fragile Scheiße ist und total unlogisch? Also ich bin zu blöd. Ne?
Ich hoffe persönlich, dass da mal irgendwie mal so eine Finanzbehörde, besonders halt in dem Land, wo die halt herkommen, die Jungs, nämlich in den USA, dann doch mal so einen kleinen Tipp kriegt und mal drauf guckt, mal genauer, wer da wie verbandelt ist und wer wo in welchen Firmen noch Teilhaber ist, um mal doch mal zu gucken, ob das nicht so ein bisschen.
Ach, das wird doch nicht passieren. Das ist doch.
Marktmanipulation ist.
Und selbst wenn, dann gibt es die nächste Firma, die dann da weitermacht.
Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich halt schade finde, ist halt, dass halt. Immer dann natürlich, wenn man selbst Interesse hat an einem Hobby und wenn es dann das eigene Hobby erreicht, dann ist man dann natürlich persönlich ein bisschen pikierter, als wenn es jetzt vor Jahren vielleicht die Schlümpfe aus dem Ü-Ei erwischt hat oder wie gesagt die Münzen oder so. Da hat man gesagt, okay, auch scheiße, dass da die Bubble angekommen ist, aber jetzt ist es halt gerade aktuell dann doch bei Videospielen mal passiert. Mehr als es vielleicht zwischendurch noch mal der Fall war, weil gerade diese Grading-Butze da macht es jetzt gerade wirklich nicht gerade sehr geschickt, sage ich jetzt mal, wenn sie es denn jemals vorhatten, das geschickt zu machen. Ja, und das nervt halt, ne? Weil wie gesagt, in USA wahrscheinlich schlimmer als hier, weil ich weiß nicht, ob es jetzt hier schon so hart rüber geschwappt ist, das habe ich jetzt nicht ganz so beobachtet, vielleicht so wie Dennis das beobachtet hat, aber ja. Wie gesagt, also mal gucken, wann das ganze Kartenhaus in sich zusammenstürzt. Ich wünsche es mir und ich wünsche auch halt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Leute damit auf die Nase fallen. Ich wünsche mir nicht, dass unbedingt jetzt Sealed Games verschwinden, weil wie gesagt, wer es schön findet, kann das weiterhin machen. Ich wünsche mir aber, dass diese spekulative Kackscheiße aufhört. Also damit sich auch so ein Markt beruhigt und man wieder vernünftig einkaufen kann für private Zwecke. Nämlich ich will spielen damit und ich will das nicht als keine Ahnung, Altersvorsorge und möglichst so verkaufen und damit halt irgendwie lustig rumhexen und Geld verschieben. Das will ich damit nicht machen. Das kann man mit anderen Sachen machen. Das kann ich mit Schweineheften an der Börse machen, aber nicht mit
Super Mario 64. Habt ihr noch was dazu oder wollen wir zum nächsten
Thema? Ich wollte sagen, das ist ein schöner Abschluss zum Thema VGA und Grading und die Thematik. Also ist, glaube ich, rausgekommen. Wer es machen will, soll es machen, soll aber nicht den ganzen Markt manipulieren und ja, wer ein gegradetes Final Fantasy VII für 119 Euro abgeben möchte, kann sich gerne bei mail@retrotastisch.de.
Alter, noch so ein Spinner.
Den kennen wir nicht.
Ich grade dein Gesicht gleich.
Ja. Aber genau. Mit einer 95 plus.
Ja. Und zielt natürlich.
Ja, natürlich.
So, ihr Lieben, was haben wir denn noch auf der Agenda?
Switchen wir doch mal rüber. Nehmen wir doch mal den großen Part Preise und Entwicklung, Trödelmärkte, Retrobörsen. Jetzt ist natürlich Corona-Zeit, es gibt keine Börsen. Vor Corona hatte ich ein bisschen das Gefühl, oder mit Start zu Corona hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass der Markt sehr überhitzt war. Es liegt natürlich auch ein bisschen dabei. Oder nehmen wir erstmal das Thema Börse. Ich glaube, es ist einfacher, das ein bisschen zu trennen. Weil jeder kennt ja von uns die einschlägigen Börsen. Da haben wir zum einen in Zack oder in Düsseldorf das Zack, die ein bisschen unabhängig ist. Wir haben die große Retro-Börse, den Anbieter, der unter anderem Hamburg, Wien, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, Bochum, Oberhausen unterwegs ist. Dann haben wir den Anbieter, der einmal im Jahr zu Ostern rum in Montabaur die Retrobörse veranstaltet. Und wir hatten den Dennis, der früher Rating gemacht hat und jetzt mit der Retro Gamescom ein bisschen verbandelt ist oder zumindest dort hilft. Das sind so die größten, so jetzt mal die bekanntesten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Korrigiert mich, wenn ich das vergessen habe. Man sieht auch schon in den einzelnen Börsen durchaus Unterschiede. Einschlägige Börsenanbieter haben eigentlich immer die gleichen Händler, wobei man sieht auch viele Händler, die eigentlich auf allen unterwegs sind, was meiner Meinung nach dazu führt, dass es auch keinen gut durchmischten Markt gibt. Also, weil es letztendlich auch, ja, wie soll ich das sagen, schon so eine leichte Monopolhändlerstellung gibt. Also man merkt schon, die Börsen, wo wirklich Private mit dabei sind, wo auch mal neu gemischte Leute dabei sind, fühlt sich schon ein bisschen besser an zu kaufen. Sind die Preise auch teilweise vielleicht ein bisschen besser? Oder?
Wenn ich dazu was sagen darf,
klar.
Bei den Börsen ist es tatsächlich, oder bei den Börsenveranstaltern ist es tatsächlich unterschiedlich. Eins vorweg, ihr habt es gerade schon richtig gesagt, ich bin ein wenig mit der Retro Games Con verbandelt. Ne? Ich mache hier keine Werbung für die Retro Games Con oder stelle andere Veranstalter schlechter, das tue ich nicht. Das ist rein meine subjektiven Einschätzungen dazu. Ich finde, zum Beispiel bei den einschlägigen Retro-Börsen in Oberhausen und in Bochum, der Grund, warum ich überhaupt mal damals in Ratingen meine eigene gemacht habe oder beziehungsweise mit meinem Partner zusammen eine eigene gemacht habe, war, dass man mir einfach nicht geantwortet hat, wenn ich da eine E-Mail hingeschrieben habe und mich da auch mal hinstellen wollte. Hatte folgenden Hintergrund, lag daran, dass, ich dir jetzt schon sagen kann, wo bei der nächsten Börse welcher Händler steht. Ja, und weil es immer halt der oder dieselben sind. Und ich empfinde das genauso, was du gerade gesagt hast, Dennis. Ich denke, man muss als Börsenveranstalter musst du deinen Kern haben. Du musst deinen Kern haben, damit du auf die Metapreise kommst, damit du deine Halle bezahlen kannst. Das ist schon mal, das ist Fakt. Aber du musst immer, und dafür stehe ich nach wie vor, man muss den kleinen Privaten mit ihren ein, zwei Tischen, ne, die muss man die Chance geben, da auch mal hinzufahren. Ja? So, und deswegen ist es eigentlich, ich sag mal, so ein 60-40-Prinzip. 60% der Kern, Stammbesatzung, sage ich jetzt mal, und 40% die anderen. Ne? So Leute, die gerade aus der Regional kommen und dann mit ihrem Schuhkarton da hingehen und dann mal einen Gameboy da haben oder mal irgendwie einen, was weiß ich was, ne, was sie nicht mehr haben wollen. Oder halt mal so einen Meter Tisch haben mit all gemixten Krimskrams, ja. Oder einfach mal auch sich verkleinern wollen und auch mal 3 Meter machen und da mal ihr Sega-Zeug abstoßen oder was auch immer. Oder ihr Nintendo-Kram oder keine Ahnung. Ne? Die Börsen an sich, der Markt war vor Corona deutlich übersättigt, weil es gab eigentlich jeden Monat eine Börse, wo du hinfahren konntest. Mindestens eine. Ja. Das kommt Corona tatsächlich, hat da positiv zugespielt, denn einige Börsen scheint es wohl nicht mehr zu geben, so der Buschfunk zumindest. Ja, die andere Seite ist natürlich im Moment, dass es unter den Auflagen und der Kurzfristigkeit, die man leider nur hat, um Börsen zu veranstalten und auch dann zu bewerben, echt eine Herausforderung ist, die Halle voll zu kriegen.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt mit der nach Hammstein mitbekommen, ne?
Ja,
das also war ja
Wieder
schön, dass eine war, so ist das nicht, aber ja. Besuche waren ja eher mäßig.
Genau, wieder erwartend, entgegen dem letzten Podcast war ich nicht dabei. Mhm. Ich bin leider gesundheitlich ausgefallen, aber wir haben, also tatsächlich, die Besucheranzahl war mäßig. Der Besitzer der Eventagentur, der ist hart am Kämpfen im Moment, ne? Mhm. Aber es, ein bisschen halten wir noch durch. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund dieser, dass wir erst wirklich 2 Wochen vorher das Okay vom Gesundheitsamt oder von den allen Behörden praktisch bekommen haben, nicht vom Gesundheitsamt nur, sondern von allen anderen, vom Ordnungsamt auch. Und wenn du 2 Wochen Zeit hast, eine Börse zu bewerben,
das ist schwierig.
Kommt halt entsprechend das bei raus. Ich sag mal, Versuch macht klug, ne? Sagt man ja hier im Ruhrgebiet. Ich glaube tatsächlich, die Zeit für Börsen, die ist es noch nicht.
Nächstes Jahr erst.
Ja, ich behaupte, um jetzt das Thema Börse nicht zu groß werden zu lassen, weil wir eigentlich auf das Thema Videospiele bei den Börsen gehen wollen, aber ich glaube einfach, dass du so eine Börse in der heutigen Zeit, wenn du sie im Ruhrgebiet gemacht hättest, auch mit 14 Tagen ein größeres Publikum erreicht hättest. Rammstein ist jetzt ja auch nicht mal eben so, ich setze mich in Zug, der zufälligerweise auch noch gestreikt hat zu dem Zeitpunkt, und fahr da mal hin. Also das muss man ja auch mal beachten. Was ich aber fand, ist, weil du gerade sagtest, um da anzuschließen, bei dem einschlägigen Anbieter, der immer die gleichen Händler auch dort hat. Du hast aber auch gemerkt, dass da eine gewisse Preisstruktur herrschte, ich sag mal vor Corona zu Beginn, ein Gameboy, popeligen Gameboy mit einem Tetris, 90 Euro, fand ich schon ziemlich straight. Also das war jetzt, Ja, man hat so suggeriert, jeder muss unbedingt so ein Ding jetzt haben und ist total rar. Und die Dinger sind ja gelaufen wie geschnitten Brot. Es war ja nicht so, dass einer mal ein oder zwei Gameboys verkauft hat, sondern du hättest da ja auch hunderte hinlegen können, die hättest du verkauft gehabt an den Tagen. Und das ist das, was ich sage, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht dieses Börsenfeeling ist, weil für mich ist ein Börsenbereich, wo ich mich auch hinstellen könnte, wenn ich genug habe, sondern letztendlich ist es ein fliegender Zirkus oder eine Veranstaltung von fliegenden Händlern, die letztendlich damit aufschlagen. So kann man es eigentlich sehen.
Das Preisniveau auf Börsen war schon immer ein hart diskutierter Punkt in der Sammlerszene, das wisst ihr selber. Mhm. Es ist tatsächlich auch so, dass sich die Händler natürlich, sind auch nicht doof, die gehen morgens, wenn sie aufgebaut haben, gehen sie rum, holen sich dann...
Ich wollte es gerade ansprechen. Das wäre noch meine Frage.
Holen sich dann Vergleichspreise, sage ich jetzt mal. Und wenn sie halt sehen, okay, der Schnitt für mein Zelda, was ich für 30 Euro anbieten wollte, sage ich jetzt einfach mal fiktiv, liegt hier bei 50. Ja, dann, das ist mein Kumpel da drüben, dem will ich die Preise nicht kaputt machen, ich erhöhe auf 50. Oder so. Ne? Das ist dann, das passiert schon mal. Viele, es ist auch so, und das ist auch, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, dass vor der offiziellen Eröffnung auch der eine oder andere Deal stattfindet. Ne? Ist auch so.
Das ist normal.
Es ist auch so, dass es teilweise, ich formuliere das jetzt so nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass bei manchen Veranstaltern, so sage ich es mal, Leute mit einer größeren Anzahl an Abonnenten auf YouTube haben, die dann schon was eher reinkommen dürfen. Ja. Halte ich auch nichts von. Ne? Also, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Gerade die Preisentwicklung, die ist hart. Ne?
Wobei ich da natürlich als jemand, oder wir machen ja sowas auch, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir fragen auch an, ob wir früher rein dürfen. Durften wir damals, als wir bei euch einen Stand hatten, ja auch, weil wir ja auch einen Stand hatten. Aber wir haben uns ganz klar auf die Fahne geschrieben, wir kaufen auch nichts, bevor was aufgemacht wird. Sondern uns ging es hauptsächlich darum, ja auch die Stände, ich sag mal, in ihrer gefüllten Reinheit einmal abfilmen zu können, bevor der große Pulk da ist. Aber ich gebe dir recht, es gibt halt Menschen und Menschen sind unterschiedlich und andere nutzen auch diese viele Zeit für gute Dinge. Und was man auch sagen muss, es gibt auch viele, die eine gewisse Reichweite haben, die einen gewissen Namen haben, sich darauf etwas einbilden, aber auch, weil sie entsprechend hofiert werden und ja andere Preise und andere Bevorzugungen erhalten, die du als Normalkunde einfach nicht bekommst. Aber es ist auch menschlich ein Stück weit. Auch wenn ich's, sagen wir mal so, lassen wir dahingestellt, wie ich das finde.
Also genau, ein kurz abschließend dazu zu der Preis, zu diesem Mikrokosmos-Preisentwicklung auf einer Börse. Schließt noch zu dem an, was Dennis gerade sagte. Also die andere Sache, die ich mich immer gefragt habe, nicht, dass morgens vielleicht unter Händlern schon geguckt wird, also man kennt sich und man sagt vielleicht so unter der Hand, okay, wir machen uns gegenseitig die Preise nicht untereinander kaputt, sondern wenn Dennis ja hat ja vorhin angesprochen, dass er auch dafür, also sehr dafür ist, dass man eine bessere Mischung halt macht, dass man sagt, vielleicht 60% der harte Kern, der halt das auch halt auch professionell betreibt und eben halt auch diese Börsen trägt, ne, der es zieht. Und 40% halt auch dann eher Privatleute, die halt sagen, ich verkaufe jetzt meinen Überschuss oder ich habe was im Keller oder wie auch immer, die auch vielleicht ein bisschen eben nicht dadurch ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen, eben auch eine andere Preispolitik dadurch betreiben können und wollen oder wie auch immer. Die Gefahr, die ich aber dabei immer sehe, was passiert denn, wenn die Leute, die wirklich sagen, ich muss halt nicht oder ich will halt nicht eine Gewinnmarge machen, ich biete meinen, was weiß ich, Zelda Link to the Past für, sagt mir jetzt irgendeinen Preis, der weit unter Wert liegt, biete das eben an. Für mich ist immer die Gefahr, dass dann eben Händler XY morgens schön rumgeht und sagt, so, ich sammle jetzt mal alle 15 Euro Zeldas ein. Und die stehen dann bei mir wieder für 35 Euro oder mehr. So, das meine ich ja damit. Und dann ist die ganze Sache für mich auch wieder ein bisschen obsolet, weil dann sind die Hälfte der sag ich mal, Alternativen für die Leute, die dann später kaufen, eh schon wieder abgegrast. Dann kannst du auch wieder nur die 60% dahinstellen. Das ist so mein meine harte Sache, die ich manchmal zu Börsen sage, dass ich mir denke, na gut, wenn vorher eh schon wieder intern alles umgeschaufelt wird an den Ständen, dann ist es auch fast schon wieder egal. Das ist so das, was ich manchmal so bemängeln muss, aber gut.
Muss ich auch dazu sagen, trotzdem, Carsten, das ist nicht der reine Usus, denn es geht auch anders. Es gibt auch die Leute, die dorthin kommen, die Privatleute, sind meistens ja auch Sammler und sie kennen ja auch die einschlägigen Händler und sie kennen auch deren Preise. Ne? Mhm. Das heißt, oftmals ist es auch so, dass der sagt, nö, ich verkaufe dir das nicht. Das Nein. passiert teilweise Gut. auch. Ne?
Die Klar,
sagen ich dann, okay, ich weiß, wer du bist. Ne? Ich weiß, was das bei dir kostet. Du zahlst Klar. keine 20 Euro, die ich haben wollte. Du zahlst mir jetzt 30. Und wenn du mir das haben willst, dann kannst du das holen. Und dann ist gut. Ich brauche das Geld nicht und fertig. Ne?
Klar, wir gehen jetzt mal nicht, ich bin jetzt nur davon ausgegangen, im Zweifel für denjenigen, der da vielleicht sagt, okay, ich lasse mich nicht über den Schlappen ziehen, aber ich gebe es dann ab für den Preis. Wir reden jetzt nicht von den Leuten, die da stehen, privat auch Sammler sind und sagen, hör mal, deine Nase gefällt mir jetzt nicht, du willst das doch gleich für 50 Euro bei dir verkaufen. Du kriegst es nicht für 25 Euro, mein Freund. Der Typ, der da gleich reinkommt mit seinem Rucksack, der kriegt das für 25 Euro. Du zahlst das Doppelte. Die Fälle gibt's natürlich auch. Die habe ich auch schon gesehen. Also, ja. Klar, natürlich. Das ja. war's.
Genau. Da kommt noch was. Also prinzipiell, ich sehe das so auf Börsen. Ich gehe nach wie vor, wenn es wieder einen normalen Markt gibt, gerne auf Börsen. Ich freue mich immer, wenn ich mir da etwas kaufe für meine Sammlung und habe da auch wirklich Spaß dran. Und gibt es auch die ein oder anderen, wenn ich weiß, wenn die auf eine Börse kommen, das sind kleine Privatleute, wir haben immer einen Deal, immer. Die haben immer irgendwas, was ich gebrauchen kann. Und die Preise sind gut und dann hab ich vielleicht auch was und dann dealt man untereinander, dann tauscht man. Tauschen ist sowieso das Beste. Ich habe das am liebsten, wenn man einfach tauscht. Das Problem ist, ich bin ein schwieriger Tauschpartner, weil ich brauche nicht mehr so viel.
Du hast alles, immer so das.
Ne? Ja. Nein, das. Nee, fast, nee, nee. Nee, nee. Ich hab fast alles, was die Leute haben. Das stimmt, ja. Das, was ich dann noch brauche, das ist dann meist leider Gottes, gibt es dann nur in Übersee. Mhm. Ne? Und das ist halt ein bisschen. Naja, das hat halt mit meinem Messi-Wahn zu tun. Aber wie gesagt, ich abschließend Preisentwicklung auf Börsen waren wir ja mal ursprünglich. Ne? Mhm. Ja klar, die Leute auf Börsen, die Aussteller, die Händler, die pennen auch nicht. Die wissen ganz genau, was ihr Zeug wert ist. Und sie leben, ein Teil lebt davon, ein Teil macht es inoffiziell, ein anderer Teil geht da wirklich nur hin und haut da mal eben ein bisschen Zeug raus. Denke ich mal, weiß ich nicht. Ne? Alle Angaben ohne Gewähr. Und die wissen, was ihr Zeug wert ist und die Preisentwicklung ist linear zu eBay. Ne? Die Leute schauen da vorher nach und du merkst es dann schnell, ob derjenige gerade Geld braucht oder nicht und dann ist gut. So läuft's und ich denke mal, so wird es auch immer sein. Ne?
Grundsätzlich sind Börsen ja auch schön. Wir sind ja da, weil wir auch in Erinnerung schwelgen und tolle Sachen mal sehen und ja,
da habe ich euch kennengelernt auf einer Börse.
Ja, ist richtig, genau. Ja.
Wenn man nicht mit dem Ziel dahin geht, ich muss jetzt was kaufen, um Teufel komm raus, dann kann das auch einfach nur ein schönes Meet and Greet sein irgendwie und wie gesagt auch stöbern und gucken, wenn man eben nicht diesen Druck im Nacken hat, finde ich. Und dann ist es auch in Ordnung. Dann,
es ist wunderbar, wenn ich noch dran denke, als wir in Oberhausen waren, wobei ich die Location schwierig finde,
aus nasalen Gründen.
Sind wir um die Ecke gelaufen, dann stand Carsten hinten links, da wo die Bühne war, und dann haben wir fast eine Stunde, anderthalb einfach in der Ecke gestanden und rumgeflaxt und rumgefachsimpelt und das macht einfach Spaß und es hat natürlich seinen Flair und du findest auch was, außer du möchtest dann mal, denkst dir so, geil, heute kaufe ich mal ein Super Mario 1 und das soll dann überall 15 Euro kosten und du weißt ganz genau, es hat auf der letzten Börse, vor zwei Börsen nur 6 Euro gekostet, dann halte ich mich auch eher daran wie Carsten, dann gebe ich es nicht aus, weil dann so brauche ich es dann auch nicht und ist dann einfach so, aber grundsätzlich ist eine Börse eine schöne Zeit und ja, auch immer ein schönes Event und ich schwelge auch manchmal in unseren Videos. Wer es nicht kennt, YouTube, Retrotastisch, da seht ihr die ganzen On-Tours von uns mit den ganzen verschiedenen Börsen. Es macht schon Spaß und die Leute zu sehen, dann kommt Maren mit ihren Brownies um die Ecke und es sind ja so Kleinigkeiten, ja, die einfach...
Ja. Marens berühmte Brownies, oh ja.
Irgendwann haut die da mal so Hasch rein oder so.
Maren, ich erwarte eine Packung Brownies von dir nächste Woche. Wenn du das hörst, gib Stoff. Spaß schon mal den Ofen an. Wollen wir mal kurz einen Einschnitt machen in die erste Börse, wo ihr wart? So generell? Also ich kann mich noch ganz genau erinnern an das erste Mal, wo ich auf einer Retro-Börse war. Soll ich mal erzählen?
Ja. Mach.
Ja.
Also und weißt du noch, was du gekauft hast?
Ja, weiß ich noch. Okay, pass auf. Also, wie gesagt, ich erzähle es jetzt schon das zweite Mal. Der Kollege Retro-Gemmler auf YouTube hatte mal einen Virtual-Boy vorgestellt. Ne? So, und ich habe mir so, ich sage, verdammt nochmal, das ist ein geiles Stück, ne? Das ist eine richtig geile Technik, ne? So ein Ding will ich unbedingt haben. So, dann war ich irgendwann dann mal, das war 2014 war das. Da hatte ich zu der Zeitpunkt war ich noch aktiv draußen im Dienst. Ich hatte also Nachtschicht und hatte nachts etwas Ruhe und habe dann festgestellt, ey lol, morgen ist eine Retro-Börse in Oberhausen. Jo, alles klar. Ich meine Dame angetackert, ne? Ich sage immer, schlafen ist nicht, fahr morgen früh mal bitte da zum Kiosk, gucken wir mal irgendwie 5 Red Bull oder so. Sag ich, wir fahren zur Retro-Börse. Alles klar. So, ich hatte dann wohlwollend, hatte ich dann 100 Euro eingepackt und bin dann zur Retro-Börse nach Oberhausen gefahren. Dann stand ich da mit diesen Unmengen an Leuten in der Schlange. Und habe dann für mich selber entschieden, nein, nächstes Mal bist du schon um 8 Uhr da.
Hattest du gesagt, welches Jahr das war?
2014. So, und dann...
eine Ewigkeit her.
Ja, stimmt. Alter, ist auch schon wieder, sieben Jahre her. Ich werde echt alt. Naja, auf jeden Fall, ich stand dann da in dieser Schlange mit meinem Rucksack und war ganz aufgebracht, wie so ein kleines Kind im Toys R Us damals, ne? Wo die noch Videospiele hatten. Und dachte mir, ey, geil, Retro-Börse, richtig super. So, da bin ich da rumgeschlichen. Ne? Meine Dame hatte sich dann auch sofort am ersten Stand irgendwelche Disney-Spiele gekrallt. Und ich bin dann da durchgeschlendert, habe mir dann dies und jenes gekauft und so. Meine Frau, gewissenhaft wie sie ist, nochmal Dankeschön, Schatz, hatte schon mal ein bisschen mehr Geld eingepackt, weil sie ganz genau wusste, der kommt jetzt an 100 Euro eh nicht aus. Und irgendwann dann war dann der Moment da und ich stand bei einem Holländer, dem, das war nicht der Rob, das war damals noch der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der ist auch schon, der hat auch schon aufgehört. Auf jeden Fall, dort stand ein Virtual Boy in OVP.
Und du warst völlig fertig.
Dong, dong, Hells Bells. Dann ging das los. Ich so, ey, hör mal, was willst du denn dafür haben? Dann haben wir halt gehandelt und das war damals, ich glaube, lagen die so um 200 Euro auf Ebay mit OVP und er hat den angeboten für 140 oder für 150 Euro. Und ich dachte bei so, ja, gut, 150 Euro. Ja, in Ordnung. Dann haben wir da hin und her geschachert. Kannst du
150 Euro nicht liegen lassen.
Das aus heutiger Sicht wäre das Ding so, würde ich 3 davon kaufen. Aber damals war, wie gesagt, ist ein anderes Stadium gewesen in meinen Sammelwahn. Ne? Mhm. Das war einfach, ne? So, dann bin ich da hing. Es war ja nicht nur so, als hätte ich nur den Virtual Boy gebraucht. Auf der Börse hätte ich ja 1000 Sachen kaufen können, weil ich es alles noch nicht hatte. Ne? Und dann bin ich da halt hin und haben wir halt verhandelt und dann irgendwann kam der Moment, wo er dann sagte, komm, weißt du was, du kannst mit PayPal zahlen, gib mir 140, aber nur Freunde und Familie, und ich dann so, alles klar, machen wir. So, habe ich per PayPal bezahlt und so, und dann war ich halt glücklich. Er hat mir dann noch aus Kulanz noch ein Mario Tennis dabei gepackt, ne? Und hatte ich halt eine neue Konsole. Also bin ich dann losgetickert und habe mir dann versucht, Virtual-Boy-Spiele zu kaufen. Die gibt's ja wie Sand am Meer.
Ja.
Hab dann noch ein, zwei gefunden. Das war, glaube ich, Vertical Force und irgendwas anderes war da noch dabei. Ja, und ich war glücklich. Ne? Und dann habe ich mir noch dies und jenes, ich glaube, eine Xbox habe ich mir noch gekauft in OVP und bin dann halt irgendwann so mit 3-4 Tüten voll mit Kram. Wie gesagt, meine Frau hatte zum Glück ein bisschen mehr Geld eingepackt, weil sie sowieso wüsste, dass wir dann irgendwo bei einer Bank sind irgendwann. Und dann bin ich dann da rausgetickert und ab da war es klar, okay, scheißegal wo es ist, ich bin bei jeder scheiß Retro-Börse dabei. So, und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen bis heute. Und ich muss sagen, dieser Besuch, ach ja, stimmt, ein Game Boy Light habe ich mir noch gekauft, genau, ein Game Boy Light habe ich mir noch gekauft, genau, vom guten Giuseppe habe ich mir noch einen geholt damals und das war so wirklich ein magischer Moment, weil ich kannte das ja nicht, ich war zwar jedes Wochenende auf dem Teutelmarkt, aber ich hatte keinen direkten Bezug zu anderen Verrückten, weißt du, und da war halt einfach, ey, da waren 1000 Leute und die waren alle genauso bescheuert wie ich, super. Na, das war meine erste Börse. Wie war es bei euch, Jungs?
Ja. Ja, in meinem Fall war ich sogar mit dem Dennis zusammen auf meiner ersten Börse. Mhm. Dennis, kennst du das Ganze noch?
Am 30.09.2017 war das.
Genau, das war auch unser mehr oder minder fast allererst eines der ersten Retrotastisch-Videos.
Nee, es war das erste Retrotastisch-Video.
30.09.2017, das war doch bestimmt in Ratingen, oder?
Nee,
Nein, das war in Bochum.
Ratingen war kurz danach. Das
ist in Bochum. Im November war
es. In Bochum.
Ja. Wir sind genau direkt in die Creme de la Creme der Börsen gegangen, nämlich Bochum, ohne Nasenklammer. Scheiße. Was war das? Und war so die erste Erfahrung damit.
Ich habe das Video gerade nochmal, als Dennis ein bisschen gesprochen hat, habe ich das Video nochmal so durchgeskippt gerade und nochmal ein paar Momente angeschaut. Oh, ist schon schlimm. Also ihr könnt schaut es euch an auf YouTube. Ihr wisst, wo der Kanal ist. Es ist schon erschreckend zu sehen, was man da damals für ein Mist gekauft hat. Und
ja, den kauft man ja heute immer noch.
Was also mein Erstverkauf auf der Börse war eine grüne PS1 Memory Card und ein Rumble Pack für ein N64.
War das nicht dieses Modul, wo du mehr... Nee, das war das, was in den Controller reinkommt, ne?
Mhm, genau.
Ja, ich vertue mich jedes Mal. Ja, ich habe, glaube ich, keine Ahnung, ich habe bestimmt auch irgendwas gekauft. Die Katze hat auch was gekauft. Ein Plüschtier, glaube ich. Das sieht man irgendwo in dem Video, wo sie da steht. Ja. Und eigentlich sagt er so, nee. Und dann weiß ich ganz genau, wie der Dennis sagte, komm, kauf dir das Ding. Und die Katze sagt, oh, und der Dennis, kauf dir das. Und dann hat sie es gekauft.
Tu es,
genau. Das war auf jeden Fall schon eine lustige Erfahrung. Mich hat am meisten der Commodore-Stand da fasziniert.
Oben war der, ne?
Ja, genau. Der war oben
in der Turnhalle, genau. Stimmt, den gab es ja da auch noch, ja. Den gibt es noch nicht mehr.
Nee, den gibt's nicht mehr.
Übrigens, die zweite Retro-Börse, die wir besucht haben, war Ratingen dann.
Die zweite war dann in Ratingen, genau. Das war dann
am
5.11. Und ich weiß gar nicht, Carsten, wart ihr am 30.09. bei Falkenheim, wart ihr da mit dem Stand da?
Das kann sogar schon sein. Komme ich gleich darauf zu sprechen, weil das war nicht unsere erste Retro-Börse.
Nee, ihr habt ja früher angefangen.
Wir waren früher im Game.
Im Game, genau. Ich glaube, in Falkenheim, wo wir das erste Mal mit der Kamera da waren, stand ihr in diesem Zwischengang hinten in der Ecke, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man euch in dem Video jetzt auch sieht, vielleicht. Ich zoome zwar gerade durch, aber das ist so auf die Schnelle nicht zu finden. Wo ich wirklich weiß, wo ihr da wart, war Ratingen.
Ja. Ich muss aber auch sagen, es soll jetzt nicht schleimend sein oder so, aber ich finde immer noch, Ratingen löst bei mir immer noch die besten Gefühle aus, weil ich einfach die Location auch toll fand. Es war, ist hell auf einer Ebene, also irgendwie mochte ich Ratingen gerne.
Ich kann schon mal teasern, wir kommen wieder.
Oh nein.
Doch.
Okay.
Und wir sind mit am Start.
Oh nein.
Jo.
Aber da möchten wir bitte neben Orbit stehen.
Wenn Orbit denn wiederkommt.
Wenn Orbit
aus der Pandemie. Genau.
Wenn nicht, darf Orbit sich zu uns gesellen.
Genau.
Also der und Carsten. Carsten. Vielleicht auch noch der Bassist Henning.
Der Bassist Henning, genau.
Bärtchen.
Grüße gehen raus an die beiden.
Wie war das bei
der
euch?
Der Bienenautomathersteller Sebastian. Der ist Vollzeit-Bienenautomathersteller.
Ja, läuft echt gut bei dem.
Ja, das läuft wirklich gut.
Echt cool.
Ganz viele liebe Grüße, Carsten. Eure erste Börse, Carsten, wann war das?
Ich habe gerade auch nochmal, musste ich nochmal nachgucken, unsere erste
Börse. Wartet, ich muss noch was sagen.
Ach so, nein, genau.
Ich bin noch nicht fertig gewesen. Einer meiner schönsten Käufe war übrigens auch in Ratingen. Da hat mir nämlich der Henning ein Final Fantasy 8 in einem tollen Zustand, nur ohne Anleitung, für 8 Euro verkauft. Und ich habe durch Zufall dann auf der Ostern, dann im Montabaur danach für 2 Euro eine schöne, fast neue Anleitung gefunden. Und jetzt ist es komplett hier in meinem Regal.
Und die Katta hat da einen Gameboy von mir gekauft, einen SP zum Klappen.
Einen goldenen.
Nee, die Wii hat sie doch gekauft bei dir.
Ja, die Wii auch. Und ich weiß noch, so viele gekauft, und das erste, was ich von Dennis gekauft habe, war damals in Rating ein Vigilante 8.2 für ein N64 für 5 Euro.
Und die Arschgeigen haben direkt danach ein Video gemacht mit dem Motto, ich habe einen Schnapper gemacht. Und ich habe da mal nachgeguckt, ja, und das war wirklich ein Schnapper.
Schön unter Preis verkauft. Schön unter Preis verkauft. Ja,
und ehrlich, nicht gewusst. Das haben wir uns abends angeguckt, meine Frau und ich. Ich sag, boah, die beiden Scheiße. Vögel, wenn ich die noch mal sehe, ne?
Ja, oh, hast Mann. Uns trotzdem noch nicht verprügelt. Wir warten noch drauf.
Nachzahlen, das gibt Nachzahlen.
Nein.
Rechnung kommt, ne? Ja, Anwalt ist eingeschaltet.
Ich muss aber dazu sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich gekauft habe, auch gar nicht, dass es, also ich konnte das überhaupt nicht einschätzen vom Preis. Ich war einfach froh, ein Vigilante 8.
Ich wusste auch dann auch nicht, sonst hätte es mehr gekostet. Ich habe hab mich damit nicht auseinandergesetzt, ehrlich gesagt.
Du, aber es ist ja auch im Herzen und immer noch hier, also von daher, genauso wie ich ja auch mein Vigilante 8 für die PlayStation 1 irgendwann mal bekommen habe vom lieben Michael aus Hagen. Schön, da gehen auch die Grüße hin raus. Das ist auch ein ganz lieber Börsenbesucher, den irgendwie auch alle kennen, komischerweise.
Jo. Ja. Boah, Dennis, weißt du, was das Schlimme ist? So, wenn ich mir so die Videos angucke von 2017, wir waren da noch jung, ey.
Das ist immer, wenn man sich Dokumente der Vergangenheit anguckt, dann merkt man, dass man scheiße alt geworden ist.
Ich glaube, ich muss die Videos nochmal neu machen mit dem ZDF History Intro und dann laufen lassen. Guido Knopp präsentiert.
Ja. Ach, nee. Oh mein Gott.
Herrlich. Ja, dann Carsten, jetzt darfst du.
Genau, also muss ich gerade mal nachgucken, das ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Video, was wir jemals hochgeladen haben auf dem Orbit-Kanal. Und das war die 19. Retro-Börse in Bochum vom 21.01.2017. Genau, also Anfang des Jahres. Und boah, ihr
Alter,
wart dann.
Ihr seid ja voll die Spätzünder, Alter.
Ja,
war
natürlich.
Ja schon viel eher auf Börsen
aber,
als
ja, aber ja. Wir waren bei vielen Dingen Trendsetter, das muss man noch dazu sagen.
Ja, also. Und ich glaube, da sind wir auch nur irgendwie zugekommen, weil Sebastian, glaube ich, kannte irgendwie den Veranstalter von den Retro-Börsen in Bochum und so weiter, weil ich weiß nicht irgendwie, woher kannten sie sich drüber noch? Über die Interton-Geschichte irgendwie so. Das war wieder irgendwie, Sebastian kennt halt Hinz und Kunz irgendwie und darüber hatten die schon Kontakt und dann hatten wir kurz vorher mit dem Sammeln angefangen, also ich hatte ja, muss ich mal kurz ausholen, ich hatte ja meinen Keller ausgeräumt, hatte jahrelang vorher nichts mit Videospielen mehr am Hut, also nichts mit alten Videospielen, wohlgemerkt, und habe eine ganze Sporttasche voller Konsolen gefunden, nämlich Mega Drive, Super Nintendo, die Geschichte habe ich glaube ich schon 5-mal erzählt in diversen Podcasts und habe mir gedacht, das kann doch hier nicht im Keller verschimmeln, das ist doch viel zu traurig und zu schade, ich hole die jetzt nach oben und poliere die mal alle ein bisschen auf. Ja, und das hätte ich nicht machen sollen, weil jetzt bin ich an der Stelle, wo ich jetzt bin, nämlich hoch verschuldet. Nein, Quatsch, aber jetzt kaufe ich halt die ganzen Sachen und bin voll drin. Ja, und dann hat Sebastian einen Post von mir bei Facebook gesehen und hat gesagt, ey, du hast das ganze Zeug ja auch noch, guck dir mal dieses Zimmer an und hat ein Foto von seinem Gaming-Room geschickt. Und ja, so sind wir wieder in Kontakt gekommen und Henning kam dann hinzu als der Typ, der löten kann. So hat er sich vorgestellt und der Typ, der Bassist ist, nein, Quatsch, der Gitarre spielen kann. So, und dann, so haben wir drei halt damals zusammengefunden und dann kamen wir halt auf die glorreiche Idee, ey, wenn wir jetzt zu dritt hier in einem Raum sitzen und über Videospiele quatschen, warum machen wir das nicht mit einem Mikrofon? Dann war es erst ein Podcast, der eigentlich keiner war. Das war der Witz, deswegen Orbit, ne? Haha, von wegen Ohren und Hören. Ja, und dann haben wir gedacht, das wird nichts mit dem Podcast, weil Soundcloud damals irgendwie nur, ich glaube, eine Stunde Hochladezeit hatte und wenn du was Neues hochgeladen hast, dann wurde das überschrieben einfach. Das heißt, du hattest immer original einen Podcast oben, der dann sofort überschrieben wurde, was keinen Sinn machte, wenn du ein Archiv haben möchtest. Ja. Also ja, haben wir dann gesagt,
weil ihr nichts bezahlen wolltet.
Genau, weil wir einfach cheape Assis waren, die nichts bezahlen wollten, genau. Also haben wir gesagt, ja, wo muss man nichts bezahlen? Bei YouTube. Also machen wir doch eine Kamera dazu. So, genau, und das war das irgendwie vierte Video nach direkt drauf gefolgt auf das Video mit dem klangvollen Titel Titten, tote Teddybären. kam dann das Börsenvideo. ich habe angefangen mit der wunderbaren Anmoderation. Wie sagte Herbert Grönemeyer schon damals so schön, tief im Westen, wo mir der Arsch abfriert, weil es wohl so unheimlich kalt war an dem Tag. Und ein Kommentar unter dem Video ist, Alter, wer habt denn dieses Video mit so einem geilen Filter hinbekommen? Das sieht ja aus, wie als ob es in den 90ern aufgenommen worden ist. Und wisst ihr, warum das so aussieht? Da ist gar kein Filter. Wir haben eine High-8-Kamera genommen, die Henning noch im Keller hatte. Deswegen sieht das so geil aus. Richtig geiles Video.
Passt rein. Super. Ja. Könnte auch von mir sein. Ja.
Ja, das war unser Einstieg in die Börse. Und da sind wir halt rumgetingelt.
Hast du was gekauft auf der Börse?
Das Schlimme ist, es wird, glaube ich, im Video, ich müsste durchscrollen, nicht erwähnt, ob wir was gekauft haben, weil wir nur über die Börse berichtet haben, aber nicht über uns direkt. Und ich weiß nicht, ob ich auf meinem alten Handy irgendwo noch Fotos habe von danach, wo wir uns gegenseitig quasi gezeigt haben oder Fotos gemacht haben, was wir denn gekauft haben. Ich kann mich ums Verrecken nicht erinnern. Ich weiß, dass
Henning teilweise so Pick-up-Videos gemacht hat.
Übrigens, ja, aber das kam später.
Genau. Übrigens, Pick-up-Videos, auch so ein Thema, wo ja auch Thema Videospiele und Geld immer hochgehalten wurde. Entweder, weil man super Schnapper gemacht hat oder weil man richtig viel Kohle für irgendwas hingelegt hat. Ne?
Das ist, ja, ist das wichtig?
Apropos, ja, für manche schon, für manche wohl. Ja.
Genau, da sind wir bei dem Thema Pickups, bei den wöchentlichen Pickups pro Wochenende.
Der heilige Gral, wo ist meine Soundmaschine? Ah.
Genau, genau. Deshalb denke ich mal, dass wir jetzt uns so langsam in Richtung Episode 2 verabschieden, oder?
Ah. Ja,
wir machen. Was? Wir trennen diese Episode?
Wir haben uns dazu entschlossen, Trommelwirbel.
Das hört sich an wie ein feuchter Furz. Okay, jetzt wird es besser.
Wir machen jetzt eine kurze Pipi-Pause und teasen on, dass ihr den zweiten Teil von dieser wunderbaren, schönen Episode in der nächsten Woche hört. In dem Sinne, freut euch, in 7 Tagen Teil 2 dieses Podcasts runterzuladen.
Das war der Retrotastisch-Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.